Heute tauchen wir in eine faszinierende Geschichte von Herbert Gruber ein. Ein wahren Held des Lebens. Trotz der Herausforderung von Lungenkrebs und nur noch einer halben Lunge will Herbert den Ironman meistern. Seine unglaubliche Reise ist eine Ode an den menschlichen Willen und eine Inspiration für uns alle, unsere eigenen Grenzen zu überwinden. Lasst euch von Herberts Entschlossenheit mitreißen und erfahrt, wie man selbst in schwierigen Zeiten Triumphe feiern kann. Willkommen zu einer Folge voller Mut, Ausdauer und triumphierender Menschlichkeit. Rework.
Herbert, wer bist du und was treibt dich an?
Hallo, ich bin der Herbert. Ich bin 58 Jahre, bin gebürtiger Wiener, wohne jetzt seit 2000 in Bottendorf in Niederösterreich. Ich habe drei Kinder und zwei Enkelkinder, ein drittes kommt bald im Juli. Mein Leben war so, dass ich bis 40 eigentlich außer Arbeiten und Familie mich wenig bis gar nicht bewegt habe. Mit 40 habe ich aufgehört zu rauchen, dann sehr schnell zugenommen und um dieses Gewicht wieder loszuwerden, ja, das geht mit einer Ernährungsumstellung und ohne Bewegung nicht. Und dann habe ich begonnen, mich zu bewegen. Nachdem ich aber schon als Kind Asthmatiker war und eigentlich Laufen für mich immer schon eine Hürde war oder nicht so sonderlich mein Thema war, habe ich begonnen zu walken. Also so mit Stöcken gegangen und so. Ja, so 5 Kilometer, das war so mein Limit mit dem Hund. Und ja, dann haben wir einen Hometrainer von meiner großen Tochter gehabt zu Hause. Da habe ich halt auch so 20 Minuten drauf verbracht, geschwitzt und es sind wieder ein paar Kilo runtergegangen. Und eines Tages ist die ganze Familie vor dem Fernseher gesessen und da war eine Dokumentation über den Ironman Hawaii. Diesen Tag werde ich nicht vergessen, ich war fasziniert. Bis zu diesem Tag habe ich nicht einmal gewusst, dass es Triathlon gibt, was das ist oder dass das überhaupt existiert. Und da habe ich gesehen, dass die eben 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer mit dem Rad fahren und dann einen Marathon laufen. Und die Faszination war dermaßen vorhanden, dass ich gesagt habe, genau das will ich auch machen. Und alle haben gelacht. Und genau dieses habe ich getan. Das war eigentlich von, damals habe ich angefangen bei Null. Und ich habe es immerhin geschafft, in 5 Jahren habe ich den gesamten Ironman, also die Long Distance gemacht. Ich habe relativ klein begonnen, mit ganz, ganz kleinen Schritten, alles alleine. Ich habe mir Bücher zugelegt, habe Selbstversuche gemacht, also ich habe schon sehr, sehr viele Selbstversuche gemacht. Eigentlich die ersten Anfänge waren, dass ich mir einmal, damals waren es Turnschuhe, angezogen habe und einmal laufen gegangen bin. Und rund um meinen Häuserblock, wo ich wohne in Bottendorf, sind es 400 Meter. Nach den 400 Metern war ich erledigt. Und nicht nur Fußschmerzen, sondern auch keine Luft mehr. Also das war der Laufbeginn. Schwimmen war eigentlich von meiner Schulzeit her, da war ich gar kein so ein schlechter Schwimmer und war in einem Schwimmverein. Und somit habe ich mir gedacht, Schwimmen kann eigentlich kein so ein großes Problem sein. Bin in ein Hallenbad gefahren, kann man erinnern, ins Hietzinger Bad und habe das ausprobiert. Es war ein Massaker. Noch weiß ich nicht, ich kann es heute nicht mehr sagen, aber nach 15 Längen oder was war so, dass ich mir beim Duschen schwer da habe, die Hände bis zum Kopf zu bringen. Ja, zwischen 15 Längen und 3,8 Kilometer ist ein großer Unterschied. Und meine Radkarriere war, ich besaß ein Mountainbike, das schon in den Jahren gekommen war, Und mit denen habe ich einmal probiert zu fahren. Ebenfalls nach 20 Kilometer war eigentlich allemal dunkel. Und dann habe ich mir aber gedacht, wenn ich das, ich kann alle drei Sachen irgendwie. Und das habe ich halt dann probiert, immer mehr zu steigern. Und eins habe ich immer schon gehabt, wenn ich mir was in eine Vision von irgendwas habe, dann ziehe ich es beinhart durch. Egal, was ich in meinem Leben gemacht habe, das habe ich durchgezogen. Und somit wollte ich das natürlich auch. Und ja, es ist halt dann immer mehr geworden. Mein Schwimmen war ein Brustschwimmen, weil kraulen konnte ich nicht. Zumindest nicht so weit, maximal eine Länge. Also war das ein reines Brustschwimmen, aber das geht auch mit Brustschwimmen. Ich habe mir irgendwann dann ein besseres Fahrrad zugelegt, immer wieder was anderes Gebrauchtes gekauft und das wieder verkauft. Und ja, und so ist es halt immer mehr geworden und so. Und ja, irgendwann habe ich dann, glaube ich, noch gleich nach einem Jahr oder was, habe ich in Graz so einen Jedermanns-Triathlon gemacht. Mit einer ganz kurzen Distanz, ich glaube 300 Meter schwimmen oder so und 20 Grad fahren und 3 laufen oder so. Und ja, ich war mächtig stolz, das zu schaffen. Das Bild hängt heute noch in meinem Keller. Und ja, eigentlich hat mich der Sport extrem gut da. Ich habe mich mit 40 eigentlich gefühlt, wie heute kann ich sagen, wie mit 60. Und wie ich dann 50 war, habe ich mich gefühlt wie 25. Da war ich, glaube ich, in der Blüte meines Lebens. Da habe ich, also ich sage jetzt einmal, wenn mich wer aufgeweckt hätte in der Nacht und gesagt hätte, so und jetzt gehst du einen Halbmarathon laufen, das war ohne weiteres locker drin gewesen. Auch für einen Marathon war nicht wirklich so, dass ich den hätte ich fast aus dem Stand rennen können. Also da war schon eine sehr große Grundlage da. Ich hatte auch das Glück, das muss ich dazu sagen, dass meine Familie doch recht viel Opfer gebracht hat. Also Opfer gebracht hat sehr viel. Es wurde mir ermöglicht, sehr viel Sport zu treiben. Gebe ich zu. Auch beruflich war es so, ich bin bei der Post und es war mir doch möglich, zur damaligen Zeit nachmittags sehr viel zu trainieren und auch am Abend. Die Kinder waren schon größer und ja. Dann, mein Sohn hat Fußball gespielt, den habe ich dreimal in der Woche zum Training geführt und während er 2 Stunden am Fußballplatz war, bin ich 2 Stunden gelaufen. Das waren schon mal 6 Stunden Laufen in der Woche, ohne dass ich irgendwas, ich hätte ihm sowieso führen müssen, also habe ich die Zeit immer so genutzt. Zu den Fußballspielen am Wochenende, die meistens im Burgenland stattgefunden haben oder so, weil er im Burgenland bei Mattersburg gespielt hat, bin ich mit dem Rad angereist. Meine Frau ist mit dem Auto gefahren und ich bin mit dem Rad hingefahren und mit dem Rad zurückgefahren, wenn es nicht schon zu finster war. Also so hat man das recht gut kombinieren können. Ja, eigentlich in der Blüte des Ganzen habe ich teilgenommen an einem 24-Stunden-Schwimmen und nach einigen Stunden Schwimmen habe ich recht schlecht Luft bekommen. Und da habe ich mir gedacht, na, es ist wieder mit meinem Asthma und habe mein Spray genommen, habe kurz ausgesetzt, wollte das fortsetzen, hat aber nicht mehr funktioniert. Und ich habe das dann beendet, habe dem Ganzen aber nicht wirklich eine große Bedeutung zugemessen, weil es mir eigentlich nicht schlecht gegangen ist. Ich bin dann auch ganz normal nach Hause gefahren, normal arbeiten gegangen und ja, nach einer halben Woche oder so bin ich laufen gegangen, nach 2 Kilometern war das selber, ich habe wieder keine Luft gekriegt. Ja, dann bin ich zum Arzt gegangen, das ist dann, folgt eine längere Geschichte, die will ich etwas kürzer halten. Die Diagnose war Lungenkrebs mit einem faustgroßen Tumor am linken Oberlappen des linken Flügels. Das war ein Punkt in meinem Leben, das kommt dann so, also mir ist es so vorgekommen, wie wenn ich neben mir stehe und das erfahre. Und Ja, irgendwie habe ich bei den Untersuchungen davor schon gespürt, dass was nicht in Ordnung sein wird, weil das einfach immer mehr geworden ist, die Untersuchungen, und sie sind nicht so richtig draufgekommen. Wie ich es dann erfahren habe, ich war eigentlich sehr schnell im Jetzt. Und mir wurde gesagt, dass das ziemlich schwerwiegend ist und dass da einiges auf mich zukommt, von Chemo, eventuelle Operation und ja, von bis. Und ich habe eigentlich dem Arzt damals gesagt, nein, so einfach ist das nicht, ich habe mir gerade ein neues Fahrrad gekauft und mit dem bin ich noch nie gefahren. Also ich habe das eigentlich sofort wieder mit Sport verbunden, das muss ich auch dazu sagen.
Was eigentlich geil ist, ja.
Meine Frau ist damals fast umgefallen, der ist ganz schlecht gegangen und ich habe sie eigentlich aufgebaut und habe gesagt, in dem Moment, nein, ich schaffe das schon. Und ich habe eigentlich vom ersten Moment da nie an den Tod gedacht und immer nur gedacht, dass ich weitermache. Und ja, das ist so weit gegangen, ich habe mir ein Laufband mitgenommen ins Spital. Am Abend vor der Operation, bevor ich Vollnarkose gekriegt habe, bin ich noch laufen gegangen, weil es hätte ja keiner sein, dass das das letzte Mal ist. Die Krankenschwestern haben das, da gibt es Bilder davon, die haben den Kopf geschüttelt, aber sie haben das toleriert. Ich bin während meiner gesamten Chemo arbeiten gegangen. Ich bin während meiner gesamten Chemo, habe ich meinen Sport gemacht. Meine Frau hat mich nie begleitet beim Sport. In der Zeit ist zum Beispiel mein Rad mit mir mitgefahren, weil oft war ich schwindelig beim Laufen oder sonst irgendwas, aber ich habe es trotzdem durchgezogen. Bein hart. Also für mich hat es das nicht gegeben, dass ich das nicht weitergemacht hätte oder so. Und ich habe das dann, weil ich dem Triathlon so verfallen bin, sogar meine Krankheit in einen Triathlon umgewandelt. Und zwar habe ich das, die Diagnose war quasi das, ja, die Nervosität davor. Dann kam die Chemo, die habe ich als Schwimmen bezeichnet. Die Operation, also dann kam die erste Wechselzone, das war das Warten, wann ich operiert werde und das Warten drauf. Dann kam die Operation, das war für mich das Radfahren. Und die Chemo danach war für mich der abschließende Marathon. Und danach, die Off-Season war für mich die Regeneration auf der Reha. Also ich habe auch das irgendwie immer so mit Sport verbunden. Ich werde nie vergessen, zum Beispiel eins der größten Dinge war, genau an meinem 50. Geburtstag habe ich erfahren, dass man mich operieren kann. Das heißt, der Tumor wurde kleiner, somit konnte man mich operieren und wenn man mich operiert, habe ich eine Chance auf eine Komplettheilung. Und wie ich das erfahren habe und meine gesamte Familie, alle waren happy, ich natürlich auch, aber waren happy, ich werde das wahrscheinlich, oder die Chancen stehen gut, dass ich das recht gut überlebe. Dann habe ich allerdings, was man nicht soll, aber ich habe ein bisschen gegoogelt, das Leben mit einer halben Lunge. Und auch die Gespräche mit dem Arzt davor waren, also ich werde keinen Marathon mehr laufen und ich werde auch keinen Triathlon mehr machen, aber er kennt jemanden, der fährt 20 Kilometer mit dem Rad. Also das war mir mal gleich einmal zu wenig.
Eigentlich, die Ärzte hätten dich eigentlich wie verrückt erklärt, in die Psychiatrie gesteckt, oder?
Richtig, ja. Also in der ganzen Situation bin ich eigentlich oft für verrückt erklärt worden. Ja. Und ich habe eigentlich an dem Tag dann war ich ein bisschen deprimiert, weil ich mir gedacht habe, was mache ich, wenn das wirklich so ist, dass ich mit einer halben Lunge überhaupt nichts mehr machen kann. Aber ja, ich war also mehr deprimiert wie meine ganze Familie, weil die waren eigentlich froh, dass ich das überlebe. Das war ja keine normale Verkühlung. Naja, nichtsdestotrotz bin ich dann dort ins Spital gekommen, ins AKH, da habe ich einen sehr, sehr netten Arzt kennengelernt und so. Und der hat mir ungefähr ausgerechnet, dass ich mit 50% aussteigen wäre, Luftvolumen maximal 50%. Und ja, dann haben wir gedacht, okay, gut, mein letzter Lungenfunktionstest war auch nicht so gut, wie ich da Chemo gehabt habe und so. Also da habe ich kann es nicht mehr genau sagen, aber um die 70 gehabt und bin auch noch laufen gegangen, aber mir gedacht, na gut, dann muss mit 50 auch noch was gehen. Also war ich wieder ein bisschen beruhigter. Und außerdem wurde mir gesagt, nachdem der Tumor am Oberlappen liegt, kann man ihn vielleicht nur den Oberlappen entfernen. Also bin ich einmal vom Besten ausgegangen, ich werde munter, es wird nur der Oberlappen sein und fertig. Dann kam die Operation, ich bin munter geworden, das ist mir auch gar nicht schon mal schlecht gegangen. Ich hatte natürlich einen Sauerstoff angehängt. Und die junge Ärztin oder Krankenschwester, Intensivschwester oder was auch immer, hat mich gefragt, wie es mir geht. Und ich habe gesagt, gut, ob das möglich wäre, dass sie vor die Tür geht und meiner Frau sagt, dass es mir gut geht, weil die wartet vor der Tür. Und sie hat gesagt, nein, sie kann den Raum nicht verlassen. Sie ist auch schon einige Zeit vergangen in der Zwischenzeit. Aber wenn ich die Telefonnummer weiß, kann ich sie anrufen. Und sie hat es dann angerufen, ich habe, wie auch immer, die Telefonnummer auswendig gewusst. Ich glaube, jetzt weiß ich es nicht. Aber ja, auf jeden Fall haben wir angerufen und ich habe meiner Frau gesagt, mir geht's gut, alles bestens. Und ich komme eh gleich raus. Und von dem gleich raus war natürlich keine Rede, weil man muss schon eine Zeit lang dort liegen, in dem Aufwachzimmer. Nur, die wollten mir wieder Sauerstoff geben, welchen ich sofort abgelehnt habe. Und da war eine kleine Diskussion zwischen der Ärztin oder Schwester, weiß ich heute nicht mehr, was es war, von wegen Sauerstoff. Und ich habe gesagt, mir kann nichts passieren, ich bin da eh unter Beobachtung, aber ich will keinen Sauerstoff. Und sie hat gesagt, oh ja, das erleichtert mir die Atmung. Und ich habe gesagt, ich bekomme genug Luft. Also ich habe das vom ersten Moment an abgelehnt. Habe dann abgelehnt, in ein eigenes Zimmer zu kommen oder etwaige Intensivstationen oder so. Ich wollte aufs normale Zimmer, weil ich habe das schon mit meinen zwei Kollegen, die mit mir im Zimmer gelegen sind, ausgemacht, dass ich dann eh wieder komme. Ich wurde aufs normale Zimmer gebracht, natürlich mit Überwachungskabeln und was ich was alles, die ich dann schon in der ersten Nacht abmontiert habe. Da sind sie natürlich gleich wieder da gestanden, haben das wieder anmontiert, ich habe es wieder abmontiert, das immer hin und her.
Ich würde gerne interessieren, wie die über dich geredet haben. Der Verrückte schon wieder, der du da
sagst. Ich muss aber eins dazu sagen. Meine Tochter ist Krankenschwester, meines Erachtens nach überhaupt die allerbeste, ist eh klar, weil es meine Tochter ist, aber die hat einmal zu mir gesagt, sie mag keine nervigen Patienten, die in der Nacht dauernd leiten. Und ich habe das mal aus, ich habe nie in der Nacht geläutet, egal welche Schmerzen ich gehabt habe. Und da habe ich wirklich schon starke Schmerzen gehabt nach der Operation. Und da habe ich immer gewartet, dass irgendeiner von meinen zwei Nachbarn leidet, dass eine Krankenschwester kommen muss. Und dann habe ich gesagt, naja, könnte die vielleicht auch was haben. Aber sonst, ich hätte niemanden.
Das ist noch verrückter als alles andere.
Weil ich mir gedacht habe, wenn die jetzt gerade eine Pause machen oder vielleicht selber schlafen, ich muss das so auch irgendwie durchdrücken. Und
Wahnsinn.
Ja, das war mit dem Abmontieren von den Katheter so, dass ich da eigentlich hat es geheißen, ja, der muss zwei Tage drin bleiben. Dann habe ich aber gesagt, nein, den kann man schon rausnehmen. Und die hat gesagt, das muss noch mit dem Arzt besprochen werden. Ich habe gesagt, das ist alles schon geklärt. Zack, war er schon heraus und ich bin schon aufgestanden. Also ich bin sehr, sehr schnell aufgestanden. Ich bin ja, glaube ich, am nächsten Tag schon mit meinem Stangl und mit meinem Ironman Leiberl am Gang auf und an gegangen. Ganz langsam. Meine Tochter ist mit mir gegangen, ich kann mich noch erinnern. Da war also ein Gang im AKH sehr, sehr, sehr lange, aber ich habe es geschafft. Und nach 5 Tagen hätte ich so auf eine Lungenstation kommen. Im AKH gibt es aber keine. Da war ausgemacht Krankenhaus Hietzing für 2 Wochen, auf das war ich auch eingestellt. Und am Tag der Überführung ist mir gesagt worden, ich bin ein Niederösterreicher, sie können mich in Wien in kein anderes Spital nehmen, außer wie operiert. Und operiert bin ich ja schon gewesen, also muss ich nach Niederösterreich gehen. Niederösterreich hat aber in St. Pölten was. Naja, da kann mich nicht einmal wer besuchen gehen. Also habe ich das einmal abgelehnt, habe dann gesagt, wenn, dann gehe ich nach Wiener Neustadt, wo meine Tochter auch arbeitet. Die konnte ich genau an diesem Tag nicht erreichen, weil sie selbst im Dienst war und dort keinen Empfang hat. So, dann war das nächste Thema, was macht man mit mir? Und ich habe die Idee dann geboren, ich gehe nach Hause. Und der Arzt hat gesagt, der Oberarzt, das geht nicht nach 5 Tagen. Und ich habe gesagt, oh ja, was soll sein? Meine Tochter ist Krankenschwester, was soll sein? Wenn irgendwas ist, komme ich eh wieder. Und der junge Arzt, der mich da eigentlich, das verstehe ich bis heute nicht, der war 4 Tage durchgehend im Dienst, von den 5 Tagen, was ich dort war. Wie der gearbeitet hat oder wann der geschlafen hat, weiß ich nicht, aber ein irrer, toller Typ. Und dieser hat dann gesagt zu ihm, den kannst du heimschicken, den kannst du wirklich, der ist so, den kannst du heimschicken, ehrlich. Und dann hat er sich meinen Arm angeschaut und hat gesagt, ich soll ihm 10 Minuten geben. Nach 10 Minuten ist er gekommen, ja, wir entfernen ihn. Da habe ich da so einen Zugang gehabt am Hals. Den entfernen sie noch, da ist auch Naht und so ein Sandsackel müssen sie mir noch auflegen. Und dann kann ich wirklich heimgehen. Weil sie haben keinen Platz mehr und ich soll halt heimgehen. Ja, und so war das. Dann habe ich meine zweite Tochter, meine große Tochter angerufen, die ist Lehrerin. Die hat gesagt, gut Papa, ich hol dich. Ich habe aber eigentlich vergessen gehabt, dass ich eh nicht viel, aber einen Rucksack habe ich mitgehabt. Und den habe ich müssen allein vom 6. Stock, glaube ich, vor dem ich aufzog. Und, 18. Stock, glaube ich, war das. Aber ziemlich weit zum Gehen unten, sowas. Den habe ich müssen selber dort rausbringen. Das war eine richtige Challenge. Aber ich habe gesehen, von Weitem, das Licht, es hat an dem Tag die Sonne gescheint. Von Weitem habe ich das Licht gesehen, das war wie ein Zielbogen für mich. Dort muss ich nur raus. Ja, und dort bin ich dann gestanden, habe gewartet, bis meine Tochter gekommen ist. Die ist mit so einem kleinen Ford K gekommen, steinhart gefedert. Ich bin drin gesessen, sie ist über jede Bohnenwelle drüber gefahren.
Du hast natürlich nichts gesagt.
Bohnenwelle geschrien, wirklich. Ja, aber ich war zu Hause. Es war momentan sehr schön. Ich habe mich dann auch irgendwann natürlich niedergelegt, das ist eh klar. Und dann habe ich das in der ersten Nacht etwas bereut, vielleicht doch so früh nach Hause zu gehen. Nicht nur, weil die Schmerzpulver natürlich keine Infusionen waren, sondern Tabletten, die absolut das nicht hergeben, was eine Infusion hergibt. Nur, ich habe kein elektrisches Bett daheim. Das heißt, das Aufsetzen oder das Ganze, das war ein Massaker. Das war schlimm. Husten. Mit einer halben Lunge und mit den ganzen Rippen, die da durchtrennt waren, das ist schlimm. Das ist richtig hart. Und ja, das hat nicht so richtig funktioniert. Somit habe ich mein Wohnzimmer dann so ein sitzendes Bett gebaut. So halb sitzend habe ich einen Monat verbracht im Wohnzimmer. Und ja, dann bin ich eigentlich recht bald meinen ersten Kilometer in 17 Minuten gegangen, das werde ich auch nie vergessen, war komplett fertig. Aber so ist das losgegangen. Ja, und ich habe eigentlich immer seit 2009 nämlich am Wien-Marathon teil. Und an den da, an dem Jahr habe ich mir 2016 war das, habe ich mir ebenfalls angemeldet. Und weil ich mir gedacht, wenn die Operation noch nicht stattfindet, renne ich trotzdem, trotz der Chemo, das ist ja egal, das stört nicht. Aber die Operation ist davor gewesen und somit habe ich, mein Bruder ist für mich eingesprungen und ist statt mir gelaufen. Und ich wollte aber unbedingt dabei sein und da ist meine Tochter, die Krankenschwester, mit mir hingefahren und da bin ich dort gestanden, werde ich nie vergessen, am 6. oder 7. Tag nach der Operation bin ich in der Broder Hauptallee gestanden und habe beim Marathon zugeschaut. War irgendwie voll cool. Ich habe sogar probiert, ein paar schnellere Schritte, ganz kurz nur anzudeuten. Nein, es war wirklich schön. Und ja, dann kam noch die Chemo, die war weniger gut. Mit der habe ich eigentlich dann nicht gerechnet. Und wenn ich mit was nicht rechne, ist es dann schwer, dass ich mich wieder zu denen motiviere. Das ist so, wie wenn man schon im Ziel ist und auf einmal heißt, nein, du musst da noch 5 Kilometer rennen. Das ist schwierig. Und das war eigentlich nicht ganz so leicht. Dann bin ich auf Reha gefahren. Und auf der Reha haben wir die eigentlich wirklich in 3 Wochen extrem aufgebaut. Extrem. Und da war auch ein einschneidender Moment. Ich bin in den, weil in die Therme durfte ich nicht gehen. Es hat geheißen, ich darf wegen den Bakterien keine Therme und keine Sauna mehr und so, mache ich mittlerweile alles. Habe ich auch schon bald danach wieder gemacht. Aber wie gesagt, ich bin ins Freibad gegangen, war auch dort der Einzige, das Wasser war eiskalt, aber ich war im Freibad und habe mir gedacht, ich probiere jetzt einmal schwimmen. Und sicherheitshalber, weil die Luft war noch nicht allzu viel vorhanden, sicherheitshalber bin ich ins Kinderbecken gegangen, damit ich jederzeit aufstehen kann. Ich konnte keine 25 Meter mehr schwimmen. Also ich glaube, ich habe es das erste Mal geschafft, die 25 auf zweimal. Dann einen Tag später, und so habe ich mich weitergehandelt. Einen Tag später bin ich die ganzen 25 durchgeschwommen, aber 25 Meter, und dann war es aus. Und keine Luft mehr. Und ja, und so habe ich mich dann, da bin ich auf einem Bett gelegen, in der Sonne, und habe nachgedacht und habe mir gedacht, ich habe das schon einmal geschafft, ich werde es wieder schaffen. Und ich werde mein Rad verkaufen, weil das werde ich nicht mehr fahren können, so tief liegend in der Aero-Position und so weiter. Aber wenn ich das schon mache, dann mache ich alles selber und baue meine Räder auch selbst. Haben mir YouTube-Videos angeschaut, haben einen Raum gekauft im Willhaben und haben mein erstes Rad selbst aufgebaut. Komplett. Und so eher behindertengerecht, dass ich aufrechter sitzen kann und so weiter. Aber trotzdem gar kein so ein schlechtes Rad, finde ich. Und mittlerweile sind schon viel mehr geworden. Ja, und das war, das ganze Projekt hat dann wieder begonnen im April bin ich operiert worden und im selben Jahr, im September, habe ich in Bodersdorf teilgenommen bei einer olympischen Distanz im Triathlon. Das heißt, ich bin 1,5 Kilometer geschwommen im Neusiedlersee. Wohlgemerkt, es war Neoprenverbot und ich wollte dann nicht starten, das gebe ich zu, weil ich bis zu dem Zeitpunkt nur mit Neopren geschwommen bin, weil das natürlich ein extremer Auftriebskörper ist. Und ich Angst gehabt habe, wenn ich mich einmal verschluckt, dass ich untergehe. Dass ich das nicht aushusten kann oder Panik kriege oder dass ich dann wirklich untergehe. Und der See ist ja nicht gerade klar, bis man mich findet, das dauert zu lang. Also ich wollte, da war ich sehr knapp am Überlegen, ob ich starten soll. Das Ganze war aber dann so, dass die Leute, die mich dort gesehen haben oder kennt haben und so gesagt haben, nein, du kannst mit einem Neopren schwimmen, und der Chefschiedsrichter hat dann das okay gegeben und die haben die Wasserrettung informiert, da sind zwei so Paddelbooten in mir gefahren und so haben auf mich aufgepasst, aber es war natürlich nichts, aber ich habe mit Neopren schwimmen dürfen. Ich bin dann auch 40 Kilometer mit dem Rad gefahren und 10 Kilometer irgendwie dahin gegangen, ein paar Schritte gelaufen, bin auch ins Ziel gekommen, war nicht einmal Letzter, muss ich auch dazu sagen, war nicht einmal Letzter, und ja, das war halt schon einer meiner größten Erfolge, was ich je gehabt habe. Es ist auch seit dem Ganzen, ich sehe jeden Tag als Urlaubstag. Für mich ist jeder Tag Urlaub, wo ich zu keinem Arzt muss oder man nichts habe oder sonst irgendwas. Also auch wenn ich einen Arbeitstag habe, sehe ich den als Urlaubstag. Also für mich ist wirklich das Leben jetzt Urlaub. Ich freue mich jeden Tag, dass ich, wenn ich in der Früh munter werde, ich bin eigentlich ein sehr, sage ich mal, sehr gut aufgelegter Mensch, schon in der Früh, immer, ganz selten, dass das nicht der Fall ist. Die Einstellung zum Leben hat sich natürlich geändert, das ist keine Frage. Mental war ich vorher schon, glaube ich, nicht schlecht. Bin ich jetzt extrem. Vor allem, es gibt für mich immer einen Weg, doch ans Ziel zu kommen. Wie? Da muss man dann was erfinden. Wenn es mir jetzt einen Fuß anschneiden würde, würde ich auch weitermachen. Dann halt anders, weiß ich nicht wie. Aber es gibt eine Möglichkeit, irgendeine, das weiter zu betreiben. Und ich glaube, dass ich heute, trotz meiner 80%igen Behinderung und nur 40% Luftvolumen, trotzdem ein fast normales Leben, sicher gespielt, aber fast normales Leben führen kann und trotzdem noch extreme Freude habe, diesen Sport zu betreiben. Und eigentlich Ja, wenn's, also ich habe noch sehr, sehr viele Ziele vor mir. Sehr viele Visionen. Also meine Pension ist in Griffweite und wenn die, obwohl ich sehr gerne arbeiten kann und so weiter, aber wenn das einmal der Fall ist, also ich habe noch sehr, sehr viele Visionen und Ziele, was ich noch alles erreichen möchte. Also das ist noch lange nicht für mich eine abgehackte Geschichte. Und das ist ein Medikament, Sport ist ein Medikament, überhaupt der Ausdauersport ist ein Medikament, den es ohne Rezept gibt. Also man braucht keinen Doktor dazu, man kann das so machen. Und ich glaube, dass er mich in die Lage gebracht hat, ganz sicher, auch die Ärzte, meine Familie, alles, mein Freund von oben, alle. Es war ein Zusammenspiel vieler Dinge, aber der Sport hat einen Riesenanteil daran. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Dass es ganz, ganz wichtig ist, die Bewegung und auch der Wille zu den Ganzen. Ich habe natürlich heute ganz andere Einstellungen oder beziehungsweise ganz andere Ambitionen. Für mich ist das heute, wenn ich einen Halbmarathon renne oder einen Marathon renne, ist das ins Ziel kommen, das Ziel. Nicht eine Zeit, sondern das ins Ziel kommen, ein Ziel. Und das mit einem Lächeln. Und das mit einer Freude, damit ich am nächsten Tag weiter trainiere, weil es mir noch immer gefällt. Dasselbe ist mit Radfahren oder Schwimmen oder so, oder auch Skifahren. Also ich mache vielseitige Sportarten nach wie vor. Ich gehe für mein Leben doch gern Skifahren und ich möchte das auch machen, bis es halt nicht mehr geht. Und das ist schon sehr, sehr, hat einen sehr hohen Stellenwert für mich. Also wenn ich mich länger nicht bewegen kann oder ein paar Tage, zum Beispiel jetzt habe ich doch eine sitzende Tätigkeit seit einem Dreivierteljahr bei der Post und die Bewegung fehlt. Die fehlt auf jeden Fall. Und wenn ich die 2-3 Tage nicht machen kann, dann wird es immer ärger. Und ich spüre es natürlich auch gesundheitlich. Also es ist ganz, ganz wichtig. Und ich kann es auch nur jedem empfehlen, dass er das macht. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. So grob überrissen.
Ich bin sprachlos, ehrlich. Ja, aber ich muss dir wirklich sagen, ich liebe dich. Du bist unglaublich. Also das muss man sich doch einmal im Kopf zergehen lassen, was du durchgemacht hast. Ich muss am liebsten, würde ich mich jetzt auf alle vier und dich anbeten. Das ist absurd, was du leistest. Und das Schöne auch an der ganzen Sache, man merkt auch, dass du irgendwie der Künstler bist, deines eigenen Lebens, und du sagst, wo es lang geht. Du lässt ja von niemandem sagen, das geht nicht und das gibt's nicht. Du findest immer einen Weg. Und ich glaube, das hast du, das ist das, was dich am Leben haltet.
Das stimmt.
Das also ist das,
dass du deine Grenzen verschieben
willst. Genau, das und deine Kunst ist quasi dein eigenes Leben, mein Körper, dein Geist und alles andere, was damit hineingeht eigentlich. Und ich glaube nicht nur, dass die Bewegung an sich, natürlich ohne Bewegung ist auch kein Leben möglich, aber ich glaube, es ist vielmehr dein Wille, deine Einstellung zum Leben ist das, was du draus machst. Ja? Und das ist halt der Künstler in dir selbst, der dich halt dann größer erscheinen lässt, dass man dann tatsächlich ist und auch dann Wege gehen kann, die unmöglich sind, weil viele Menschen, die deinen Lauf hätte oder gehabt haben, das war für die, okay, stopp und hier nicht weiter. Ich bleibe im Bett liegen und das war's. Und du hast gesagt, nein, ich gehe noch weiter und noch. Und alle, wenn andere sagen, nein, das geht nicht, ich werde es euch beweisen, dass es geht. Und ich glaube, das ist das Wichtigste für uns, alle da draußen. Und ich frage mich dann eigentlich am Ende des Tages, was kann dich noch unterkriegen, außer ein Schwimmen ohne Neoprenanzug? Ja? Das ist also Wahnsinn.
Mittlerweile würde ich das auch nicht mehr tun. Habe ich auch nicht mehr getan. Ich habe auch mittlerweile schon Halbdistanzen gemacht ohne Neopren. Jetzt würde ich es nicht mehr tun. Ja, weil jetzt bin ich so weit, dass ich sage...
Jetzt bist du schon ein bisschen reifer.
Jetzt bin ich so weit, dass ich sage, entweder ich schaffe es genau mit denselben Mitteln wie die anderen und wenn nicht, dann... Aber das geht mittlerweile schon. Das Einzige, was schon ein bisschen ist, die Leute haben das gesehen. Am Anfang war ich will irgendwo auch ein bisschen was zurückgeben. Ich will, und wenn das nur ein einzigen ist oder zwei Leute sind oder drei, die ich ermutigen kann, dass man mit sowas trotzdem noch was machen kann, dass man sich nicht hängen lassen muss, dass man nicht aufgeben muss.
Ja.
Ich fahre jedes Jahr auf Reha und sehe dort Leute, die top beieinander sind. Ja? Und andere sehe, die sich hängen lassen. Und genau die sich hängen lassen, da wird es immer schlechter, immer mieser, immer Ding. Ich habe jetzt auch wieder zwei Fälle in der Arbeit, die diese Krankheit haben, die nicht so kämpfen. Die und da sieht man da, das wird dann nicht so. Und, aber wenn man permanent an den arbeitet, ich meine, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Wenn einmal der Arzt sagt, das geht nicht mehr, dann geht es vielleicht eh nicht mehr. Aber ich sage nur, ich habe alle meine Hausaufgaben für meinen Teil getan. Somit habe ich auch mein ruhiges Gewissen gehabt. Was natürlich schon dazu kommt, ist, das muss ich auch dazu sagen, die Leute, die mich heute kennen oder sehen, sagen, ja, für den ist das eh ein Klacks und so. Für mich ist das kein Klacks, für mich ist das eine Riesenherausforderung.
Das glauben aber die meisten, dass das einfach so, ja, dass die Glückssache richtig, oder das richtig, ist, weißt du, weil richtig. Sie halt den Weg nicht gegangen sind und auch nicht wissen, wie du gearbeitet hast und an dir gearbeitet hast. Ja? Und das ist der spannende Punkt, was du als Vorbild nach außen hin, dass das, weißt du, natürlich kommt das, wenn man dir einfach oberflächlich tut, alles locker, easy, ja. Gebiete und auch wie du happy bist, ja. Und Gebiete, das ist ja leicht von der Hand gegangen. Richtig. Nein! Das Nein. war ein innerlicher das Kampf. Du musstest deine eigene richtig. Reise gehen und du ja. hast gekämpft. Richtig. Du bist kurz vorm Sterben gewesen ja. und du musstest über dich hinauswachsen, was jeder durchmachen muss. Ja. Und was ich halt so spannend finde, du hast jetzt eine schwere Krankheit hinter dir. Oder es gibt auch, weil du sagst, andere Leute, die halt auch kämpfen. Aber ja. es gibt da, da draußen Menschen, die nichts haben. Die nichts haben, ja. trotzdem keinen Mut haben, sie ihren eigenen Weg zu gehen oder auch Stimmt. fehlendes Selbstvertrauen. Und ich merke das vor allem bei Jugendlichen oder vor allem in unserer Gesellschaft ja. gerade, dass die sich immer zurücknehmen, sich, weil das ist halt so ein schönes Beispiel für dich. Du hast dich nicht beeinflussen lassen von anderen Menschen, die über dich anders denken.
Nein, das habe ich noch nie.
Und das ist wahre Größe. Die war egal, was die anderen über dich denken, weil die könnten ja. mir sagen, du bist ein Trottel, du bist ja. geisteskrank, wie auch immer. Bist du auch in einer Form aus der Normalität?
Fall, auf jeden Fall.
Du bist geisteskrank, aber das war notwendig. Ja. Man muss größenwahnsinnig sein, um wirklich auch definitiv Schritte zu gehen. Stimmt. Das ist auch ein schmaler Grat. Aber ich glaube, das ist das, was am Ende des Tages fehlt, den meisten Menschen Mut zu haben, ihren eigenen Weg zu gehen und nicht das, was das System, die Gesellschaft oder sonstiges von einem verlangt. Weil ich glaube, der größte Frust in uns allen ist irgendwie am Ende des Tages, dass wir Wege gehen oder auch Dinge tun, die eigentlich nicht wirklich tief in uns drinnen wir gehen wollen, weil wir einfach auch nicht den Mut haben, auszubrechen, quasi neue Wege zu bauen. Wir gehen halt die Schienen, weil es halt einfacher ist aus den Gewohnheiten. Weil ich denke mal, allein schon das, was du aufgeführt hast, was das für eine Kraft gekostet haben muss, aus diesen Gewohnheiten überhaupt auszubrechen. Ich meine, du hast es ja schon mal klein begonnen mit Rauchen, dann Abnehmen, dann hast du mal Sport gemacht. Aber es hat dann nicht aufgehört, dass dann nur noch eine Lunge irgendwie, eine halbe Lunge mehr oder weniger und da hast du, aber jetzt erst richtig, oder?
Also, nein, es ist schon eine Sucht auch dabei. Ich bin eine Sucht.
Ja.
Das muss ich dazu sagen.
Das kommt
es
noch dazu, Sucht, ja.
Da brauchen wir überhaupt nicht reden. Aber es ist sicher die gesündeste Sucht, die ich bis jetzt gehabt habe in meinem Leben.
Ja, und ich glaube auch, weißt du, das ist halt immer so eine Auslegungssache. Ich glaube trotzdem, dass du, vor allem jetzt in dem, wo du bist, trotzdem sehr sensibilisiert bist und trotzdem mit einer gewissen Rückhaltung an die Sache herangehst. Weil ich glaube schon, dass du nicht unvernünftig bist, weil du ja schon auf deinen Körper hörst. Und ich glaube, das hat dich ja natürlich am Ende des Tages auch geprägt. Und was ich halt so spannend gefunden habe, was du gesagt hast, wenn du halt viel sitzt, dass du dir merkst, dass dir das richtig schlecht geht. Ja? Weil ja. du hast ja auch eine geringere Sauerstoffsättigung und auch du kannst weniger Sauerstoff aufnehmen. Ja. Und das Spannende ist, das befindet bei uns allen statt, nur haben wir das Bewusstsein dafür nicht. Wir spüren das nicht so intensiv wie du. Du Stimmt, bist eigentlich ja. auf einer höheren Ebene eigentlich, ja, weil du es bei dir in kürzester Zeit viel mehr spürst und auch dafür dann auch dementsprechend reagieren kannst. Und andere, weißt du, andere merken das dann erst, wenn sie 70 sind. Da merken sie es. Ja. Ja. Und ich merke das auch, wenn du zum Beispiel jung bist und du bist halt naiv und du bist motiviert und du zerstörst dich halt. Also auch im Training mit den Hit-Einheiten oder im Kraftsport, Bodybuilding zum Beispiel oder auch im Profisport. Und dann, weißt du, im Moment denkst du einfach, hey, es geht eh gut, ich fühle mich super, ich bin fit. Aber 20 Jahre später hast du dann die Verletzungen, hast du dann Schmerzen, die du nie wieder loswirst, weil sich das über die Jahre hinaufgebaut hat. Und ich glaube, da haben wir in unserer Gesellschaft oder generell kein Bewusstsein dafür. Wir sehen immer nur den Erfolg und wie toll es einem Menschen geht. Aber im Endeffekt, was ja dann, was das kostet, was das für Kräfte sind. Wir haben nur einen Körper, wir müssen mit dem gut umgehen und auch nachhaltig. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr, sehr relevant. Ja, und dafür hast du jetzt noch ein bisschen, nicht nur eine Vorbildwirkung, dass du überhaupt noch hier stehst, vor mir sitzt und dann noch so absurde Dinge anzusehen. Das ist krank, aber schön. Aber es ist schön.
Da kommen noch ein paar kranke Dinge. Also ich habe schon noch ein paar sehr viel kranke Dinge vor. Ich meine, die sind in meinem Hinterkopf noch, aber ich habe schon noch ein paar wirklich kranke Dinge vor.
Ja, und die solltest du auch für dich behalten, definitiv. Und wenn die Zeit reif ist, die wird... Das ist schön, weil du hast nur ein Leben, du hast nur deinen Körper und du willst so viel wie möglich, glaube ich, in dieser Welt praktizieren oder auch tun. Weil wir wissen ja nicht, was danach ist, definitiv. Und da hast du sicherlich auch eine dementsprechende Erfahrung gemacht. Was mich halt interessieren würde, was glaubst du, also du hast schon eine enorme Veränderung, dein ganzes Leben jetzt eigentlich, wenn man das so reflektieren würde. Was hat dich da so richtig bewegt, dass du diesen, was war der Knackpunkt, der Wendepunkt, dass du das machst, dass du diesen, war das das, dass die Leute gelacht haben über dich, du schaffst nie einen Ironman, also
bist, damals,
was glaubst du?
Nein, ich glaube, ja, vielleicht war es das auch, das es war einmal, momentan war es die Faszination. Und dann...
Das Hinterfragen des Verrückten, oder? Weil das Geile ist, wenn du den Verrückten hinterfragst, ja, dann macht er es.
Ja.
Dann sei, hier glaubt es, ich bin verrückt, ich zeige euch, dass ich es doch nicht bin, oder?
Und dann habe ich mir gedacht, ich schaffe das da und schon allein, weil das hat schon mal, das war auch zum Beispiel so mein erster Marathon zum Beispiel. Ich bin ja immer da, ganz am Anfang hat mein Sohn noch nicht so lange trainiert, da bin ich immer eine Stunde laufen gegangen. Und ich bin in der Stunde immer knapp 10 Kilometer gelaufen und das war es, dreimal die Woche. Und dann hat der Chef von mir gesagt, kannst du nicht anmelden für den Marathon, für den Wien-Marathon und so. Und ich habe gesagt, nein, ich gehe nicht so, ich gehe halt dreimal die Woche. Ja, das geht schon und hin und her, ich melde dich an. Und er hat mich dann angemeldet, Gott sei Dank für den Halbmarathon. Und ich bin das erste Mal in Wien am Start gestanden und komplett unerfahren im falschen Startblock und weggelaufen, die sind über mich drüber gelaufen, die haben mich geschimpft, ich bin zu langsam, alles klar, verstehe heute alles vollkommen, weil ich war dort eine eindeutige Behinderung in dem Block, obwohl ich um mein Leben gerannt bin. Nach der Reichsbrücke habe ich schon, weiß ich nicht, was für einen Puls gehabt und war komplett erledigt. Habe ich mich in der Prater Hauptallee, wo mehr Platz ist, habe ich mich wieder ein bisschen erfangt. Aber nach 10 Kilometern hat mein Körper gesagt, so, und das war's, aus, Ende. Und dann hat das erste Mal der Kampf angefangen, den ich nicht kennt habe. Da fehlen jetzt noch 11 Kilometer. Wie machen wir die? Und die waren nicht leicht zu machen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war schon, also der Körper gewöhnt sich schon an gewisse Dinge.
Mhm.
Und ja, das war zum Beispiel eine meiner Erfahrungen. Und dann habe ich mir das nächste Mal gedacht, naja, ich werde es viel besser hintrainieren für den Halbmarathon nächstes Jahr. Und dann kam mein Sohn und sagt, was, jetzt rennst du wieder nur einen halben Marathon, du machst wieder nur halbe Sachen. Das war im Dezember.
Geil.
Und somit habe ich mir gedacht, na warte, wenn man das sagt, dann geht das natürlich nicht und habe ich gleich für den ganzen angemacht. Also solche Sachen sind schon was mich dann
antreibt eigentlich, oder?
Zusätzlich motiviert.
Ja.
Obwohl ich dazu sagen muss, ich habe ein Schlüsselerlebnis, wo auch ganz am Anfang bin ich irgendwo da im Burgenland in Mörbisch einen Halbmarathon gelaufen. Und da waren ganz wenig Starter, ich glaube 22 oder was, oder 23 Starter nur, die da mitgelaufen sind. Und da hat es irgendwo geheißen, nach 2 Stunden ist Zielschluss. Und der Veranstalter, und ich habe den gefragt, was eigentlich ist, wenn ich das in 2 Stunden nicht schaffe. Und der hat gesagt, in 2 Stunden geht er das zu Fuß, das geht schon. Ich glaube, ich habe 2 Stunden 5 Minuten gebraucht oder so. Das Ziel war bereits auslassen, also der Zielbogen war schon weg. Den hat es nicht mehr gegeben, den haben sie schon auslassen. Es war aber noch einer hinter mir. Ich habe den letzten Becher noch zum Trinken gekriegt. Für ihn war keiner mehr da, ich habe nicht gewusst, dass da einer noch hinter mir noch einer kommt. Aber heute sage ich, es war mir damals egal eigentlich. Ich habe mich gefreut, dass ich die 21 gelaufen bin. Und heute war dasselbe. Wenn ich mich heute für einen Ironman anmelde und der ist noch 15 Stunden vorbei und ich schaffe die 15 Stunden nicht, sondern brauche 16 oder 17, ich würde nicht aufhören. Ich würde weiterrennen, ich würde ins Ziel rennen und würde mich genauso freuen. Also für mich, ich würde dafür jetzt nie ankürzen oder irgendwas nicht machen, das nicht. Sowas finde ich, was ich auch immer wieder als Schiedsrichter, weil als Schiedsrichter bin ich auch tätig, sehe ich, dass da Leute irgendwo probieren, dass irgendwo anschneiden oder irgendwo was, ob das jetzt eine Boje ist, die was nicht da schwimmen wollen oder dort ankürzen oder glauben, dort liegt eh kein Matten mehr, dort kann ich, oder auch sogar beim Wien-Marathon springen sie über die Gitter, damit sie sich ein paar Meter da sparen. Sowas hätte ich nie machen, weil dann habe ich es ja nicht geschafft. Das bleibt immer im Hinterkopf. Die Zeit ist mir zum Beispiel egal, ob da jetzt steht am Ende 2 Stunden 20 oder 2 Stunden 30 ist mir egal, das schaut nach 10 Jahren keiner mehr. Aber ob ich, und das merke ich mir auch selber nicht, aber ich weiß in 10 Jahren noch immer, dass ich dort zum Beispiel angeschnitten hätte und das gar nicht geschafft hätte. Sowas hätte ich nicht machen. Also entweder ich schaffe es oder ich schaffe es nicht. Darum muss ich auch unbedingt, ich habe auch bis jetzt noch nichts aufgeben, außer das 24-Stunden-Schwimmen. Also muss ich irgendwo noch einmal bei einem 24-Stunden-Schwimmen starten. Also das steht auf jeden Fall noch auf der To-Do-Liste, dass ich dort irgendwo noch einmal starte. Wenn es das noch in Radkasburg gibt, ich weiß es nicht, irgendwo wäre
das. Ansonsten veranstalten wir das selber.
Irgendwo wäre das noch einmal machen. Ganz sicher. Weil das einfach ich kein Typ bin, der irgendwas abbricht. Das ist vielleicht ein bisschen ein Nachteil, wo ich am Tag X garantiert über meine Grenzen gehe, der ist auch sicher nicht gesund. Die Tage davor des Trainings, glaube ich, ist sehr gesund, davon bin ich überzeugt. Aber der Tag X ist sicher nicht gesund, aber der ist für keinen Sportler gesund.
Stimmt, definitiv.
Also für keinen ist eine Langdistanz gesund.
Für keinen ist ein Krieg gesund, definitiv. Und das ist ja ein Krieg, definitiv. Ja. Das ist, als würde man einen Krieg ziehen.
Obwohl mental ist er schon sehr gesund. Also mental, ich kann nur
darüber hinaus empfehlen, ich mein,
jeden Menschen ja, könnte ich empfehlen, ja. Jeder Mensch sollte einen Marathon laufen. Ich kann jetzt nicht sagen, jeder sollte einen Ironman machen, weil das war hochermessen, aber auch das
ja,
war
definitiv gut.
Weil die Leute ganz eine andere Einstellung zum Leben kriegen, ja. Zum Aufgeben ja. Geben, zum dann erscheinen die Lächerlichkeiten des Tages ganz anders.
Ja. Demut, Rückhaltung.
Richtig.
Weißt du, was aber noch entscheidender ist, was ich gerne hätte? Dass wir alle dein Leben gelebt haben. Was glaubst du, was dann wäre? So, ein Ironman ist lächerlich. Aber dein Leben gelebt zu haben, Herbert, wenn das alle durchgemacht hätten, was du durchgemacht hast, überleg dir das einmal. Das wäre, wir wären eine andere Welt. Wir wären eine andere Welt. Und ich glaube auch in einer Welt, wo mehr Harmonie herrscht.
Ja, auf jeden Fall.
Als das, was jetzt aktuell stattfindet. Ja. Ja,
davon bin ich überzeugt.
Davon bin ich auch überzeugt. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ja. Und du versuchst es in deinem kleinen Mikrokosmos quasi mit deinem Umfeld zu zeigen und zu sagen, hey, schaut's mich quasi an. Auch wenn es natürlich, wenn man oberflächlich nach außen, der will im Mittelpunkt stehen oder sowas. Nein, gerade du musst in einem Mittelpunkt stehen. Und das ist wirklich das Essentiellste, Entscheidendste. Ja. Weißt du, was mich auch noch interessieren würde, jetzt wenn man so im Nachhinein reflektiert und du hast ja in 24 Stunden hast dann das erste Mal gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja. Würdest du oder glaubst du, man sagt ja, das kommt ja nicht aus dem Nichts. Ja. Ja. Glaubst du, dass du da im Nachhinein etwas anders machen hättest können, dass sowas nicht entsteht? Oder bist du der Ansicht, das ist einfach passiert und was soll's? Was glaubst du, hat das irgendeinen Einfluss dein voriges Leben damit gehabt oder zu viel Stress? Oder weil es ist ja auf jeden Fall was Schlechtes, was im Körper einfach auch steht. Weißt du?
Also bei mir ist ja erwiesen, weil diese Tumore werden ja untersucht. Also bei mir ist es erwiesen, dass es vom Rauchen gekommen ist.
Okay.
Obwohl ich schon 10 Jahre vorher aufgehört habe zum Rauchen. Mhm. Aber mein Tumor war eben so groß Und das Plattenepithelkarzinom, das wächst immer ums Doppelte. Das wird immer ums Doppelte größer. Das heißt, es war, wie wir es rausgenommen haben, 9x8 cm. Ein Jahr davor war es 4x4,5, davor 2x2,1 und so weiter. Und das war irgendwann einmal was ein Pünktchen. Und es war eindeutig, kommt das vom Rauchen.
Also Wahnsinn.
Wenn ich heute zurückdenke, ich würde natürlich nie mehr rauchen. Das ist keine Frage. Das würde ich ändern, ja. Aber nicht nur aus dem Grund, weil ich das gehabt habe, sondern weil es sicherlich das Unnötigste gibt, was ich in meinem Leben da habe.
Also, ja, wirklich, darüber können wir sicherlich auf jeden Fall streiten. Ja.
Da einen Rauch in die Luft blasen, Geld in die Luft blasen,
das ist
und die Gesundheit damit schädigen und die Lungenfunktion und.
Ja, ja.
Du schädigst ja alles damit.
Ja.
Also das hätte ich heute nicht mehr machen.
Ja. Ich glaube auch, was das große Problem ist, Nikotin an sich ist ja nichts Schlechtes. Also auch Buschmittel, definitiv. Also Nikotin ist gut. Ja.
Ja, ja.
Wie Koffein, das ist noch einmal ein bisschen höher gesetzt.
Ja, ja.
Das Problem ist aber nur bei den Zigaretten, bei den normalen Zigaretten, der Filter. Du spürst nichts. Du brauchst eigentlich, dass du überhaupt vom Nikotingehalt überhaupt was in deinen Körper kommt, brauchst du ein ganzes Backel im Vergleich dazu, wenn du eine Zigarette, die halt nicht so einen dicken Filter hat, mehr oder weniger. Und ich glaube, das ist das Problem, was wir halt nicht so sehen und da draußen natürlich damit gespielt wird, Kapitalismus, Konsum, dass die Leute mehr Zigaretten konsumieren, obwohl sie nicht jetzt wirklich so einen geilen Effekt davon haben. Ja, und natürlich kommt auch noch dazu, wenn ich viel rauche, geht das auch wieder flöten. Ja, das ist das Problem, was wir ein bisschen haben, dass diese Sucht dann entsteht und dass es dann zur Gewohnheit wird und dann auch nicht genug reflektiert sind und dann sagen, okay, bringt mir das eigentlich was oder bringt mir das nichts oder ist es einfach nur eine Gewohnheit? Ja? Aber grundsätzlich ist Nikotin nicht schlecht, das Rauchen ist nicht gesund, definitiv. Aber weißt du, was der spannende Punkt eigentlich ist? Du hast eigentlich durch den Sport und durch deine Motivation, die du dann daraus geschöpft hast, früher aufgehört. Stell dir vor, dir wäre das nicht passiert, du hättest länger geraucht, du wärst dann älter gewesen, wenn dann der Tumor entstanden wäre und du hättest gar keine Chance mehr gehabt, weil du dann ein dementsprechendes körperliches Alter hast, so schnell zu regenerieren wie jetzt. Das heißt, wenn wir diese Theorie spielen würden, oder in einem Paralleluniversum, dass wenn du da weiter diesen Weg gegangen wärst, dass du keine Chance mehr gehabt hättest, weil das wäre sowieso passiert, nur halt später und lieber früher, dass dir das passiert, weil wenn das später passiert, hättest du keine Chance mehr, weil du nicht mehr so schnell regenerierst, vielleicht hättest du auch nicht den Willen gehabt mehr und weißt du, wenn du älter wirst, ist meistens der Knackpunkt, dass man einfach, weil man schon so lange auf der Welt ist, es ist alles schmerzhaft und man will dann auch nicht mehr, was ja auch komplett verständlich ist. Ja. Aber da kann man wieder mal sagen, danke, dass du...
Ich muss auch dazu sagen, ohne Sport lebe ich heute schon allein deswegen nicht, ohne Sport war ich gar nicht drauf gekommen.
Das kommt ja noch dazu, also der Sport ist wieder dieser Anker. Wenn
ich normal arbeiten gegangen, war er die... Irgendwann war er die draufgekommen.
Da wäre es aber zu spät gewesen wahrscheinlich.
Da war es spät gewesen, weil ich habe keine Schmerzen gehabt.
Eben, das ist das Gemeine.
Das ist das Gemeine. Wenn Krebs einmal wehtut, dann ist es meistens spät.
Ja.
Dann kann da wahrscheinlich eh keiner mehr. Bei mir war es schon sehr, sehr groß. Ja. Also es war fast groß. Das ist nicht ganz.
Aber das Orge ist ja, du hast es dann trotzdem im Sport erst gemerkt.
Ja.
Nur weil hättest du den Sport, dann merkst du das ja nicht. Wer lässt sich untersuchen? Weißt du? Also,
ich hab ja dann... Ursprünglich haben sie geglaubt, ich habe eine Lungenentzündung und beim ersten Röntgen und haben mir 2 Wochen Antibiotika gegeben. Ich habe überhaupt keine Probleme gehabt.
Ja.
Ich durfte keinen Sport machen, ich musste 2 Wochen Sportpause machen und die Antibiotika nehmen, aber ich habe überhaupt nichts gespürt, ich habe keine Luftnot gehabt, kein gar nichts.
Ja, ja.
Also mir ist nicht schlecht gegangen. Ich hätte normal, wäre ich nie zu einem Arzt gegangen.
Ja.
Aber durch die Überbelastung beim Sport, durch das, dass du mehr Sauerstoff brauchst, dadurch hat es irgendwie immer draufgedruckt oder was auf die Bronchien und ich habe schlechter Luft gekriegt. Und so ist man eigentlich draufgekommen. Ohne Sport war ich nicht draufgekommen. Also schon, aber dann war es spät gewesen.
Wahnsinn, oder? Weil das zeigt wieder...
Später war ja der noch einmal und irgendwann war er aufgegangen.
Bist deppert. Dann frisst der ganze Körper auf.
Voller Metastasen und dann ist es vorbei. Ne?
Ja, Wahnsinn eigentlich. Echt faszinierend. Und es ist halt dann schön, dass man halt immer wieder sieht, dass Sport einfach viel mehr ist als Leistung und Zeit.
Auf jeden Fall.
Es ist viel mehr als Leistung und Zeit. Ich glaube auch, dass durch den Sport nicht nur eben körperlich etwas lernst, sondern auch einfach alles andere. Und wenn du das dann halt transferieren kannst für deinen Alltag, für deine Familie, für deinen Beruf, für dein Leben, dann ist schon eine schönere Welt. Ja? Und ich glaube auch, dass wir viel mehr Sport machen müssen, nicht nur, damit wir fit werden, sondern dass wir auch ein gewisses Gefühl für unseren Körper, für uns selbst entwickeln. Ja. Weil ich habe auch letztens mit einer Tascha geredet, eine Athletin von mir, und das hat mich sehr, sehr fasziniert, dass sie eigentlich gesagt hat, dass sie durch die Vorbereitung auf den Halbmarathon oder generell in das Training einsteigen, dass sie dadurch gelernt hat, ein Selbstwertgefühl. Sie hat ihre Gefühle dadurch kennengelernt, weil es ihr keiner beigebracht hat, weil die Familie, die Eltern mehr oder weniger, natürlich, wer setzt sich mit der Psyche oder mit der Gefühle mit einem so auseinander? Ja, man ist ja selbst unbeholfen, was das betrifft, und man muss sich auch dem stellen. Und das ist, glaube ich, einer der schwierigsten Punkte und Knackpunkte, was ich so sehe, wenn man Leuten einfach persönlich spricht, dass sie sehr schnell angegriffen sind, sehr schnell was persönlich, obwohl man eigentlich das Gute will. Weil ich sehe sehr viel, was das betrifft, dass du vielleicht nicht jetzt wirklich, nicht jetzt du, sondern generell nicht den richtigen Weg gehen solltest oder gehst, weil du halt, wenn ein außenstehender Beobachter sieht einfach viel mehr. Ja. Und wenn ich dann merke, du tust dir nichts Gutes damit, aber sie lässt mich auch nicht heran, dir zu helfen, weil sie weiß ja, oder derjenige weiß ja eh alles besser, und da in diese Gesellschaft trifft man da jetzt gerade so rein, was ich halt bei manchen Menschen so sehe, nicht alle, da kann man eh nicht so alle auf den Kamm scheren, aber die Tendenzen gehen dorthin, und dass man auch nicht mehr so offen, ehrlich Gespräche führen kann, weil man eben alles sehr, sehr schnell persönlich nimmt und auch nicht über sich hinauswachsen kann, was du jetzt eigentlich gemacht hast. Und ich denke, wenn du heutzutage jetzt auf der Straße dich jemand schimpft oder sonstiges, du denkst einfach so, okay, was soll's, es geht mich nichts an, mehr oder weniger, oder? Du nimmst jetzt nichts mehr so persönlich und du bist einfach von dem erlöst irgendwie, weil du einfach froh bist, dass du da bist. Und wenn wer schimpft, dann bist du froh, dass du gesehen wirst, oder? Am Ende des Tages. Und ich glaube auch, dass das sehr, sehr essentiell wird. Oder generell, ja?
Ja, meine Krankheit hat sogar in einer gewissen Art und Weise, so schlimm als was war, und, aber es hat sogar, alles hat was Positives im Leben, und auch meine Krankheit hat für mich etwas Positives gehabt, also einiges Positives.
Aus dem Schlechten steht das Gute.
Ich habe doch kennengelernt, Leute kennengelernt, beziehungsweise habe gelernt, mit gewissen Menschen, so hart das, was das ging, hätte ich sonst nie gemacht, den Kontakt zu beenden. Da gehören sogar Familienmitglieder dazu. Du lernst in so einer Situation genau die kennen, die zu dir stehen, egal wie es da geht.
Ja, ich glaube auch, das ist dann das Entscheidende, oder? Dass das Umfeld zu einem steht. Und ich finde halt dann spannend
zu dir. Und du musst dann irgendwann einmal, habe ich mich von Leuten distanziert,
richtige
wo ich
Entscheidung
gemerkt habe, die bringen in meinem Leben, bringen mir die nichts.
Und zu ich meine, das klingt hart, ja, aber es ist, ich glaube, sie bringen dir nichts, aber sie machen dich runter, oder
richtig.
Sie limitieren dich am Ende des Tages.
Richtig.
Dein Größenwahn limitieren sie.
Richtig, richtig. Und diesen Kontakt habe ich abgebrochen.
Ja,
ich
lass
da gewisse Leute auch nicht mehr heran. Was ich allerdings...
Sind es auch in der Familie?
Das war auch in der Familie, ja.
Okay.
Ein Teil der Familie, zu einem Teil der Familie habe ich überhaupt keinen Kontakt mehr. Ich habe das aber nicht so gemacht, dass ich mich einfach nicht mehr rühre, sondern ich habe ein Gespräch geführt mit ihnen, habe ihnen das auch gesagt. Und ich nehme an, dass sie es verstanden haben. Und wenn nicht, es gibt keinen Kontakt mehr. Das war, die haben mich in der Situation... merkt man wirklich, wer zu einem steht und wer nicht.
Aber, jetzt kommt das große Aber, was glaubst du, warum sie so sind? Was ist deine Interpretation? Was glaubst du? Ich meine, du hast mit ihnen geredet, aber du, weißt du, offen und ehrlich ist man oft auch nicht. Was glaubst du, was wirklich der Hintergrund ist? Warum sie so sind, wie sie sind, und warum du den Kontakt mit ihnen abbrechen musstest? Was glaubst du selber?
Weil ich selber gemerkt habe, dass mich das mehr kränkt, beziehungsweise mir mehr weh tut und schadet.
Ja, aber von ihnen ausgehen, warum sie so sind, dass sie dir schaden, was glaubst du?
Ja, weil der Egoismus einfach zu groß war, beziehungsweise immer ein gewisser Neid vorhanden war. Oder
Neid, was meinst du Neid, wie zum Beispiel?
Neid insofern gesehen, oder Neid, ich möchte jetzt nicht einmal sagen, zum Beispiel von meiner Stiefmutter her habe ich es verstanden. Ja? Die hat mir sogar eigentlich direkt ins Gesicht gesagt, mein Vater ist 2 Jahre bevor ich Lungenkrebs gekriegt habe, ist mein Vater an Lungenkrebs gestorben. Und irgendwo war sie, wie sagt man, eifersüchtig, mein Vater hat es nicht geschafft und ich habe es geschafft. Das war ganz was anderes. Mein Vater war über 70, mein Vater hat sich nicht bewegt, mein Vater hat weiter geraucht, ja, wenn er pfeifen, aber er hat weiter geraucht. Mein Vater hat nimmer mehr den Lebenswillen gehabt, auch wenn man so hat er nicht gehabt, ja. Er war viel älter und. Und ja, jeder Krebs ist anders. Er war nicht in der Situation mehr, er war nicht so fit mehr, vorher schon immer mehr und so weiter. Er hat es nicht geschafft. Ich habe es geschafft. Irgendwo war das, sie hat es nicht, irgendwo warum ich das geschafft habe und sie. Aber wir haben nie ein sonderlich gutes Verhältnis gehabt.
Meine, du mit deiner Mutter jetzt meinst du?
Ja, meiner Stiefmutter.
Mit deiner Stiefmutter.
Also wir hatten nie ein sonderlich gutes Verhältnis. Ja? Mhm. Und meine Stiefbrüder zum Beispiel, da hat kein einziger jemals irgendwie mich gefragt, wie es mir geht oder sonst irgendwas oder irgendwie eine Hilfe angeboten oder egal was. Ich habe eh nichts gebraucht, aber da ist absolut nichts gekommen, nur sie haben gebraucht, sie haben wollen.
Ja, ja.
Und ja, also mit den Leuten, mit denen ich gemerkt habe, von denen habe ich mich dann distanziert. Du merkst aber auch, wenn du so erkrankt hast, merkst du genau, wer sich dann von dir verabschiedet oder sich auf einmal gar nicht mehr meldet, weil du eh angeschrieben bist und wer das nicht tut.
Aber weißt du, was ich halt ein bisschen glaube, weil es familientechnisch auch ein bisschen so ist, dass da große Angst eigentlich mit einschwingt. Angst
hat nur meine ganz engen Leute.
Ja, aber nein, ich meine Angst um sein eigenes Leben, weißt du? Wenn man so nahe an etwas dran ist und das, weißt du, also das ist ein gewisser Schutzmechanismus, wenn du, wirklich, ja. Dass die Leute dich, wie soll ich das erklären, dass sie sich von dir trennen irgendwie, also unterbewusst wollen sie von dir keinen Kontakt haben, weil sie Angst haben, wenn sie zu viel mit dir machen oder generell sehr eng mit dir verbunden bin, wenn du dann stirbst quasi, dass sie diesen Schmerz nicht aushalten können. Weißt du, was ich meine? Dass sie doch irgendwie in einer Form Angst haben um dich. Du lässt dir auch natürlich nichts sagen, ja? Weil für einen normalen Menschen ist das, was du tust, geisteskrank. Und wenn der keinen Sport macht, sich damit nicht aus... Also das ist einfach, der denkt, du bist da... Da ist die Grenze quasi, da ist das Limit und du bist aber über das Limit und da denkt sich so, hey, warum bleibst du nicht stehen, bleib doch da, ja, und ich glaube auch, dass der einfach sagt, okay, ich habe Angst, ich kann mit dir nicht, das tut mir leid, ich glaube ich gar nicht so mit Hass verbunden, natürlich auch Egoismus. Nein, ist Hass. Ich glaube einfach wirklich Angst und das sehr persönlich nehmen und schade, dass dann trotzdem keine Kommunikation möglich ist.
Ja, es ist schade, muss ich dazu sagen,
aber es ist auch
Hass kenne ich nicht, dieses Wort gibt es bei mir nicht,
schön.
Das existiert nicht,
weil Hass entsteht nur aus der Unwissenheit.
Niemanden hassen.
Super, ja, sehr schön.
Tue ich auch nicht.
Du bist ein Heiliger.
Nein, bin ich nicht.
Oh ja. Nein, mehr als alle anderen da draußen.
Bin ich absolut nicht, aber wenn ich jetzt zurückdenke, meine erste Ehe oder sonst irgendwas, die ist sicher nicht gut verlaufen, auch das, was nachher mit den Kindern passiert ist oder so, aber ich würde meine erste Frau niemals hassen.
Ja. Ja. Das war normal, also nicht normal, aber das ist menschlich am Ende des Tages. Wir sind alle Trottel.
Ich schlecht reden oder sonst, ja. Ich würde niemanden hassen.
Ja.
Das tue ich nicht, absolut nicht.
Ja.
Das will ich auch nicht. Es bringt mir zum Beispiel dieser ganze Neid, was in der heutigen, wenn ich was nicht haben kann, soll es der auch nicht haben. Ich habe keinen Vorteil, wenn es der nicht hat. Also dieser ganze, das verstehe ich halt nicht. Oder zum Beispiel, wenn zwei Autos in der Zone stehen und meins wird angeschleppt und seins wird nicht angeschleppt. Ich komme nie auf die Idee, dass ich sage, schleppt seins auch an. Der muss auch weg. Warum? Ich habe ja keinen Vorteil. Ja. Meins ist weg und ich muss zahlen.
Ja.
Da habe ich keinen Vorteil.
Ja, es ist eine innerliche Befriedigung. Nein, ja, aber so gehen wir durch die Welt. Es ist traurig. Ich weiß, ich fühle dich. Ich denke genauso. Aber für die, das ist quasi, wenn du in diesem Lebensrad bist, in diesem menschlichen, von Gier, von Macht, von Ruhm, von Geld, dann ist das für dich normal. Also das ist ein wirkliches Denkmuster eigentlich. Ja? Und die Leute tun sich da schwer, erstens, weil sie nicht selbstreflektierend genug sind, warum mache ich das eigentlich, warum habe ich diese Emotion, warum kommt das in mir hoch? Weil das wäre der erste wichtige Schritt, ja? Davon sind viele meilenweit entfernt, dass man sich ständig hinterfragt und auch sich seine Werte komplett neu aufbaut. Und wir haben definitiv im Westen haben wir nicht die richtigen Werte, definitiv nicht, weil wir zerstören mehr, als das Ganze wert ist, wir produzieren viel zu viel. Natürlich geht es uns gut, wir haben alles, wir haben das, aber wir sind eigentlich eine konsumierende Gesellschaft. Wir machen uns zu wenig Gedanken um die Welt oder setzen das auch um dementsprechend. Und ich glaube, das ist das, was das, was du jetzt, dieses Beispiel, was du beschreibst, ist das, was uns eigentlich zerstört am Ende des Tages. Deswegen sind Kriege, deswegen sind Streitereien in der Familie.
Das ist für mich was absolut für mich im 21. Jahrhundert, das ist
ja, wir sind
wie das funktioniert.
Also, so weit weg, ja, wie noch schon lange nicht mehr.
Das ist schlimm.
Wir sind geistig so lang, so weit weg, ja, wie schon lange nicht mehr. Und ich glaube, alles, was passiert da draußen.
Scheinbar ist dann nicht genug gelernt worden aus dem Ganzen.
Naja, das Problem ist einfach, dass du immer wieder das erfahren musst. Also man hat gesehen, dass in unserer Welt das Wissen da ist, ja, aber man muss es selbst erfahren. Ja. Das Wissen ist die Sprache oder die Wörter, das ist tot. Also das ist wirklich tot. Ja. Und erst wenn du emotional etwas wirklich mitbekommst, dann wachst du darüber hinaus. Ja. Und man sieht halt, dass die Geschichte sich jedes Mal wiederholt. Ja. Mhm. Und wir einfach nicht daraus lernen. Vielleicht machen wir es halt anders, nicht mehr so extrem, aber trotzdem sind die Muster da. Und aus diesem Muster auszubrechen, da braucht es schon sehr viel. Ja. Also du musstest ja auch, aus deinem kompletten Muster auszubrechen, bräuchtest du eine nahe Toderfahrung eigentlich am Ende des Tages. Ja. Dass du dir wirklich diesen Willen hast, so, hier und nicht weiter, ich muss mich verändern. Und Veränderung fühlt sich halt grauenhaft an. Ja? Man glaubt, Veränderung ist mehr oder weniger, beschreibe ich sehr gerne, als die Hölle. Ja? Und da ist schön warm und da fühlt sich's halt gut an. Und wenn ich mich aber verändern will, muss ich aus der Hölle austreten, ja, in den Himmel quasi, aber das fühlt sich schlecht an. Also der Weg aus der Hölle, glaubst du, es wird immer heißer und verbrennst und du glaubst, es ist aber nicht der richtige Weg.
Ja, stimmt.
Also du fühlst dann, und dann gehen die meisten Leute wieder zurück, ja, und bleiben in ihren Muster drinnen, ja, weil sie einfach nicht den Mut und auch nicht quasi die Voraussetzungen dafür haben. Also Voraussetzungen meine ich jetzt, dass eine Situation kommt, wo man da eben ausbrechen muss. Also man wird gezwungen. Ja. Und du merkst ja selber, dass halt viele Leute, wenn halt schnell etwas dagegen gesprochen wird oder sonstiges, dass ich mich halt von den Leuten trenne. Ja. In deinem Fall war es halt doch notwendig irgendwie. Ja. Es ist halt so ein schwerer Balance, eine schwere Balance zu finden.
Sehr schwerer Balanceakt, ja. Stimmt. Aber ich bin auch der Meinung, zum Beispiel jetzt in meiner Tätigkeit in der Arbeit oder so, dass man mental extrem viel machen kann.
Absolut, also.
Und nicht nur immer mit der Peitsche stehen, sondern Menschen mental aufbauen.
Mhm.
Das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Grad und das kann man auch nicht immer machen, ja. Aber mentales Aufbauen, also das ist was mich extrem rast.
Mhm. Und ich frage mich aber mental, weißt du, das ist Mentaltraining ist schön und gut, ja?
Nein,
aber,
ich meine jetzt.
Aber warte mal, also generell, wenn du ihnen das erklärst und so weiter, da wären wir wieder bei dem Wissen transferieren. Aber ich glaube, ich bin zu dem Punkt gekommen, dass jeder seine individuellen Erfahrungen machen muss. Also er muss dann, weißt du hast halt so eine Schablone mehr oder weniger, deine Schablone kannst ihm vorlegen, dein Wissen kannst ihm vorlegen oder das Gelernte, aber er muss selber denken, er muss selber draufkommen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo die meisten scheitern, weil zum Beispiel du bist so ein Paradebeispiel, weil das würde auch sehr gut den Künstler beschreiben, du denkst selber. Also wenn du das machst, was die anderen sagen oder was die Theorie hergibt, dann wärst du nicht da. Du hast das aufgebrochen und hast gesagt, ich denke über das Denken nach. Also du hast über dich selbst oder generell auch, weißt du, das ist halt dann die Erfahrung.
Aber ich glaube, dass jeder irgendwann anfängt, über sich selbst nachzudenken oder überhaupt.
Ich weiß nicht. Also manche spät und nie. Es ist schwierig und das Problem ist ja auch, wie denkst du über dich nach? Wie erfährst du das? Weißt du, also es ist leichter gesagt als getan, ja. Also sich so, ich meine, du musst einmal anfangen, dich überhaupt zu beobachten, ja. Warum reagiere ich auf gewisse Dinge? Ja, und das ist halt auch nicht so leicht, ja. Also es ist schwierig und das können halt nur Menschen, die halt dann wirklich so eine extreme Erfahrung wie du durchgemacht hast, dass du, ich glaube, du siehst die Welt, dich, alles andere mit ganz anderen Augen, mit offener vielleicht. Viel offener als beklemmter.
Auf jeden Fall offener.
Offener?
Offener. Ja, ja.
Und ich muss mir auch überlegen, was du für Schmerzen, wie du gelitten haben musst. Das muss ja, das ist doch absurd. Und wenn man dann halt denkt, dass manche Leute leiden, weil das Wetter schlecht ist.
Ja,
oder
das
und auch so, was in den Nachrichten passiert und Filme schauen, die einfach einen schlechten Impact auf uns haben, weil das ist, ich vergleiche das immer sehr gerne so, wenn ich ständig zum Mackey gehe oder zu McDonald's oder Fastfood esse, das tut mir den Körper nichts Gutes. Und naja, genau so ist es mit dem, was ich wahrnehme, mit meinen Augen, was ich rieche, genauso ist das tut mir auch schlecht, meinen Geist tut das schlecht. Stimmt. Also
man kriegt da zum Beispiel eins, was auch zum Beispiel seinerzeit, wie ich da krank war, war das irgendwo in Facebook oder was, habe ich gelesen, dass irgendein, der hat vermehrt oder im zweiten Platten gehabt bei seinem Auto innerhalb von einem halben Jahr oder so. Da ist geschrieben worden, na, du bist vom Pech verfolgt und um Gottes Himmels Willen und warum ist das nur passiert und so. Da habe ich mir nur gedacht, bitte, geh zum nächsten Raffenschuster, kauf da einen Raffen, montier den und fahr und sei glücklich. Wirklich. Das sind Sorgen von den Leuten und die schreiben drüber, was da für ein Pech ist oder sonst irgendwas. Oder wenn es einmal regnet. Um Gottes Himmels Willen.
Ja, weil sie nichts erfahren haben. Also, schau, also, das Problem, den Leuten geht's zu gut. Uns geht's zu gut. Ja, du greifst den Kühlschrank, uns geht's zu gut. Ja. Und wie jetzt die Welt gerade um sich schlägt, mehr oder weniger, wird es das eh ändern. Ja? Also, und ich bin halt dann gespannt, und das ist auch unsere Aufgabe, auch deine Aufgabe eigentlich, oder als Trainer, auch, man kann es ja überall transferieren, in Triathlon-Sport zum Beispiel, ja, dass man halt auch wieder mal am Punkt bleiben, dass man einfach, wie man die Sache herangeht, wie gehe ich am Training heran, wie gehe ich an das heran, ja, und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, und das kannst du halt dann auch in den Alltag integrieren und einfach sich ein bisschen zurückzunehmen und das nicht so intensiv alles so. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass man halt eben alles sehr schnell persönlich nimmt, man fühlt sich selber angegriffen, man nimmt sich selber zu wichtig, was auch gut ist natürlich, aber da braucht man auch eine Balance. Und du musst dich wichtig fühlen, um am Ende des Tages dich nicht wichtig zu fühlen. Ja? Also das ist paradox, aber das ist so. Du musst ein starkes Ego aufbauen und wenn es am stärksten ist quasi, musst du es stürzen. Du musst, wenn es stark genug ist, stürzen, damit du dann dieser Zen-Meister mehr oder weniger bist, der Meditationsguru, ja, wie auch immer wir das nennen wollen, damit du einfach fokussiert und wissen, wann du reingehst. Wann bist du fokussiert, wann bist du gelassen, wann, ja. Es ist ein schwerer Prozess, ein reifer Prozess natürlich, ja. Und ich sage auch, wie ein kleines Kind quasi heranwächst zu einem hoffentlich irgendwann einmal erwachsenen Menschen, ja, genauso muss das eine Kultur machen, genauso muss das die Welt machen, genauso muss das die Gesellschaft machen. Ja. Und wir versuchen halt dann, wenn du nur zerstörst und versuchst dann wieder aufzubauen, das ist zu wenig. Ja. Also das braucht ein bisschen mehr. Es braucht ein bisschen mehr, als ständig ein Kind zu gebären und groß zu ziehen. Es braucht viel mehr. Es braucht viel mehr. Ja. Und ja, wir können halt nur versuchen, in unserem kleinen Umfeld da irgendwas zu bewirken. Ja. Aber das wäre halt das große Ziel. Ja.
Das stimmt, ja.
Herbert, ich muss dir sagen, ich bin wahnsinnig stolz, dich als meinen Re-Athleten zu haben. Und ich bin echt gespannt, was für Wege wir noch einschlagen werden. Das erfüllt mich wirklich mit Stolz. Und danke, dass du da warst. Hast du noch irgendwelche Abschlussworte?
Ja, ich möchte auch noch Abschlussworte finden. Ich habe eigentlich die Triathlon-Trainer-Ausbildung schon einmal 2014 oder was machen wollen, war schon angemeldet, hätte es auch machen können. Mein gesundheitlicher Status hat es dann leider nicht zugelassen, dann habe ich es trotzdem probiert, weil ich eigentlich alles probiere in meinem Leben, aber sie haben mich nicht genommen. Ich habe die Erforderungen und die Zeit.
Was halt auch schade ist, wenn sie deine History kennen würden wollen.
Nein, ich habe nicht das auch alles geschrieben und so, aber es waren welche dagegen und fertig. Ich sei dahingestellt. Jetzt habe ich die Möglichkeit gehabt, das über ein Fernstudium zu machen, immer da einen kleinen Wunsch erfüllt und fertig. Ich hatte die Möglichkeit, doch einige Trainer kennenzulernen, einige unter einigen ein paar Einheiten zu absolvieren und so. Und ich habe auch schon vorher gesehen, sehr viele Athleten, die ich kenne, oder Freunde, die sie von irgendwem trainieren. Also ich sehe da schon sehr, also ich war bei sicher, sage ich jetzt einmal, außer bei einem, bei alle gestorben. Also nein, ich hätte es nicht leisten können. Das wäre nicht möglich gewesen, weil ich eben anders bin. Und das anders ist nicht ganz so, das, ich verstehe aber, dass es nicht einfach ist, ja. Dass sich ein Trainer, der sich beschäftigt mit den Werten, was ein normaler Athlet hat, und dann hast du auf einmal einen, der eine halbe Lungen hat, ja. Der 5 Schritte macht und 150 Puls hat, ja. Oder der nimmer mehr so rennen kann, oder wenn er ein Intervall macht, nimmer mehr Zurückgabe kommt auf seinen Normalpuls oder so, ja. Also, was alles ganz anders ist, und sich da einzustellen, ja, das habe ich leider nur bei einem einzigen, und das war bei dir.
Obwohl ich dazu sagen muss,
das erste Mal, wie wir uns gesehen haben, ja, war die Vorstellung, Marathonzeit mit 2,46 und immer der Erste aus dem, oder meistens der Erste aus dem Wasser, und man dachte, na, boom.
Das tut mir echt leid, und ich merke das bei vielen Menschen, es tut mir wahnsinnig leid für meine Oberfläche.
Und ich versuche mich zu ändern. Das Ende habe ich mir gedacht. Und ja, es endet, dass ich da sitze. Und nein, aber, und ich werde nie vergessen, wie wir im Prater laufen waren und ich komplett verschwitzt zurückgekommen bin. Und wie wir uns verabschiedet haben, dir war das egal, ob ich geschwitzt habe oder nicht, du hast mir einen Arm genommen, du hast mir dort angeklatscht und so. Das sind Dinge, die mir extrem viel bringen. Ganz, ganz viel. Sowas bringt mir viel mehr als wie alles andere. Das sind Werte, die mich extrem aufbauen. Und bei anderen, da bin ich halb runtergegangen im Wasser und der hat halt gemeint, naja, da geht noch, aber da ist nichts mehr gegangen. Es geht, irgendwann ist meine Kapazität natürlich viel schneller als wie bei anderen erloschen. Und wie wir da schwimmen waren oder so, wie du dann gesagt hast, na, zieh du Flossen an oder mach du halt weniger oder das oder das. Aber ich war immer dabei. Ich war voll in den ganzen Prozess dabei. Und das war das Schöne. Und das, diese Einfühlsamkeit zeichnet dich auf jeden Fall aus.
Das freut mich, und ich muss auch ehrlich sagen, das ist unabhängig von deiner halben Lunge. Ich versuche, natürlich gelingt mir das nicht bei jedem, das ist klar. Das war halt das Beste, was ich versucht habe, dann auch herauszuholen. Ja. Und ich glaube auch, am Ende des Tages ist es einfach so, dass man auf dich eingeht. Ja. Dass man auf dich eingeht, du wirst gehört, und auch ein Miteinander. Ich glaube, das ist mir mein größtes Ziel. Ja. Ja. Und das habe ich immer wieder gemerkt, auch bei Trainingslager, dass Schwächere dabei waren oder Sonstiges. Und wir haben einfach gesagt, na, wir fahren gemeinsam, egal. Lasst einmal Leistung und Zeit einmal hinten an, weil in der Gemeinschaft wächst man. Ja. Wenn es drauf ankommt, dann musst du eh alleine trainieren und hart trainieren. Ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, unser Ziel ist es auch, miteinander zu wachsen, und vor allem du, dass wir einfach miteinander, dass ich quasi als Mentor, als Feedback da bin, und wenn irgendwas zu hart ist oder sonstiges, dass wir uns da gegenseitig austauschen. Ja. Ich glaube, es gibt keinen Triathlon-Trainer, der dem gewappnet ist. Definitiv nicht. Aber ich bin derjenige, der sich dem stellt und mit dir gemeinsam, weil du das willst. Und warum sollte ich dann Nein sagen? Warum sollte ich dir nicht helfen? Warum? Ich versuche das Bestmögliche und.
Ja, ich glaube aber auch, dass wir die anderen helfen hätten wollen, ja. Nur wäre es. Das
du
wäre,
hast dich halt nicht wohlgefühlt.
Das wäre geendet mit einem. Das geht nicht mehr mit einem Ende. Mit einem
Na, ich hoffe, dass ich das. Ich hoffe, dass ich dem.
Nein, das war einfach zu viel gewesen. Und das war dann.
Ich bin jetzt extrem sensibilisiert darauf.
Untergegangen irgendwie oder so. Weil ich kann mich erinnern, da waren wir einmal schwimmen und beim Aufwärmen allein mit diesen Sprüngen da oder so, das was für mich zum Beispiel extrem anstrengend ist, ja, so Sprünge zum Beispiel machen, Hochsprünge oder so, ist für mich extrem anstrengend. Wenn ich das vorher mache und dann nachher ins Wasser springe, habe ich schon keine Luft mehr, wenn ich das erste Tempo mache. Ne? An anderen macht das wieder nichts. Also das ist, ja.
Aber weißt du, was auch der spannende Punkt oder der Knackpunkt, glaube ich, ist am Ende des Tages, dass ich immer wieder nachgefragt habe. Ich habe dich angeschaut, habe dann nachgefragt. Richtig, weil du bist halt der Kandidat, der sich halt nicht meldet, der sich zurücknimmt und sagt, na, ich läute nicht bei der Krankenschwester an, weil sonst ist sie ja gerade in der Pause. Stimmt, ja. Und ich war aber derjenige, ich habe gesagt, ah, okay, was ist da, komm, was ist? Und du hast mir dann immer wieder ein Feedback gegeben und das hat es dann eigentlich super gemacht, oder?
Ja,
das ist das, ich glaube, das war das Entscheidende. Und somit sind wir ein geiles Team eigentlich. Ja. Ich gleiche dich halt quasi aus, was ich zu extrem bin, weil ich sag sofort, was ich mir denke. Ich sag sofort, und du bist genau das. Aber so sind wir ein geiles Team. Das ist schön, oder? Und so können wir gemeinsam, weil der eine von dem anderen was lernen kann, können wir wachsen. Ja. Das ist dann wahres Coaching, Re-Coaching.
Stimmt, ja.
Schön. Ich danke dir. Ich glaube, den letzten Satz, den ich noch sagen möchte, ist, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Re?
Ja.